Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Am Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contest statt und dem Feuilleton schlägt das Herz bis zum Halse. Wie gewinnt man den ESC, fragt die Süddeutsche Zeitung und ermittelt vier entscheidende Ingredienzen, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Die richtige Startnummer, weiter hinten, so die Statistik, ist immer besser. Gute Nachbarschaft, Länder mit vielen wohlgesonnenen Nachbarn haben, auch das ist statistisch belegt, größere Chancen auf den Sieg. Drittens, die Sprache. Am ehesten gewinnen Songs auf Englisch oder in der Landessprache mit englischen Einschüben. Und schließlich die Musik selbst. Pop funktioniert immer. Und wenn dann im Text noch das Wort Liebe auftaucht, ist einem der Sieg, rein statistisch, kaum noch zu nehmen. Ob das Arbor und Tünner noch erreicht? Indessen macht der Berliner Tagesspiegel aus »Wie gewinnt man den ESC?« eine indirekte Frage und titelt mit leicht fatalistischem Unterton »Wie man den ESC gewinnt und was Deutschland falsch macht.« Auch formal und stilistisch geht Autor Leon Grote die Gewinnerfrage anders an und identifiziert fünf Faktoren, die maßgeblich dazu beitragen, im Wettbewerb weit vorne zu landen. So wäre es etwa durchaus von Vorteil, wenn der ESC ein positives Image besäße und nicht, wie vielfach in Deutschland, als Zitat, Bühne des Scheiterns wahrgenommen würde. Ums Gewinnen geht dieser Tage auch in Cannes, beim wichtigsten Festival der Filmbranche. Eifrig diskutiert wird in den Feuilletons der deutsche Wettbewerbsteilnehmer In die Sonne schauen von Mascha Schelinski. David Steinitz schreibt in der Süddeutschen verzückt, In die Sonne schauen dauert gut 2,5 Stunden und man muss sagen, was man im Kino nur noch selten sagen kann. So etwas hat man bisher nicht gesehen. Von der Grundkonstellation abgesehen, der Film erzählt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Vierseitenhof in der Altmark leben, habe der Film keine klar umrissene Handlung, arbeite eher mit Emotionen im fast schon haptischen Erfahrungsbereich. Wie sich die Felder unter den Füßen anfühlen können, wenn man an einem heißen Sommertag hindurchläuft und wie der Fluss, wenn man im Anschluss hineinspringt. Der Berliner Tagesspiegel ergänzt, In die Sonne schauen ist ambitioniert, ohne Kompromisse einzugehen. Vielleicht habe man hier schon einen Anwärter auf die goldene Palme gesehen. Weniger hoffnungsfroh schreibt Anna Fastabend in der Taz über den dritten künstlerischen Wettbewerb dieser Woche, das Berliner Theatertreffen. Nichts für Feiglinge, titelt Fastabend und meint damit die Aussichten für die hiesige Theaterlandschaft angesichts aktueller Sparmaßnahmen. Fastabend? Wenn die Politik so weitermacht, ist bald nichts mehr übrig von einem der letzten verbliebenen Orte, an dem man noch live zusammenkommen kann, um sich jenseits von Konsum mit Systemkritik und Utopien zu beschäftigen. Klingt düster? Dann schnell zum Wetter. Reden Sie auch so gern über das Wetter, fragt Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung. Und antwortet unsere Zustimmung vorwegnehmend, gut. Denn jetzt, wo alles so schlimm ist, müssen wir erkennen, es ist das beste Thema der Welt. Man müsse es nur richtig angehen. Adoyans Tipp? Alles, was man zum Wetter zu sagen hat, muss locker und amateurhaft sein. Generell fasse man sich kurz, um auch das Gegenüber zu Wort kommen zu lassen. Und man sei ehrlich. Heute Morgen war es mir zu neblig, ist beispielsweise, falls zutreffend, ein gelungener Einstieg. Daraufhin kann das Gegenüber einstimmen mit, aber dann hat es aufgeklärt. Darauf wieder die erste Person, stimmt, und jetzt ist es fast zu warm. Und dann können beide prüfend in den Himmel blicken und während sie dies tun, müssen sie bitte zugeben, dass man selbst beim bloßen Lesen eines solchen Plauschs über das Wetter innerlich entspannt. Der Atem, so Adoyan, geht tiefer, der Puls verlangsamt sich, das böse Rauschen der Welt verstummt.